So, geht also los, die Big Show 646 bei Sportradar 360. Mit ganz großer Freude melden wir uns in Hannover bei Oliver Seidler. Guten Morgen, lieber Oliver.
Moin in den Süden.
Und wir melden uns bei Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
Ja, schönen guten Morgen aus dem sonnenüberfluteten Köln.
Thomas, bevor wir zum Fußball kommen, darauf ist Olli Seidler nicht vorbereitet, aber du möchtest über einen österreichischen Handballtorwart sprechen. Ich weiß nicht, was dich dazu treibt, aber bitte, take it away, Thomas, bitte. Weil ich weiß ja, Olli ist ja auch ein Mann des Handballs, hat ja auch Handball kommentiert bei Sky, aber dir ist es wirklich ein Anliegen, mich zurechtzustutzen, Thomas.
Ganz genau. Also erstens mal Gratulation zu einer wirklich tollen Performance der Österreicher bei der Europameisterschaft. Diese Ringelreihe nach einem 22-22 gegen ein desaströses DHB-Team, glaube ich, würden sie jetzt im Nachhinein auch nicht mehr machen. Aber interessant, Oliver, in dem Zusammenhang war, dass ich mit Jens Hulber ja über alle Sportarten, die es auf dieser Welt gibt, immer mal wieder SMS-Kontakt oder WhatsApp-Kontakt habe. Und ab dem ersten Spiel hat der Kollege Jens Huber über Clemens Möstl, den Torwart der Österreicher, gestimmt. Erst wusste er gar nicht, wie er heißt.
Konstantin,
Dann der
bitte.
kann
Konstantin Möstl. Konstantin Möstl.
Konstantin, genau.
Oh.
Wie kam ich denn gerade? Ich habe gerade mit einem Kameramann gesprochen, der Clemens heißt. Konstantin, sorry, also sehr dumm von mir. Ich kannte den bis zu dato ja auch nicht. Jetzt habe ich mich informiert. Er spielt bei Hart, wechselt jetzt nach Lemgo. Und der Producer hat nur abgelästert. Der Torwart kann gar nichts. Wenn ich da stehen würde, ich würde mehr halten. Wir spielen gut ohne Torwart. Also unserer, der kann ja noch nicht mal einen Ball fangen. Also es war Wahnsinn. Und dann lese ich gestern, der ist von 7 Spielen 4-mal zum Spieler des Spiels gewählt worden und hat eine Fangquote von nahezu 36%. So etwas Blindes, wenn Jens Huber sich etwas eingeschossen hat, wie dass er glaubt, dass Brasilien einfach den schönsten Fußball seit Jahrhunderten spielt, muss ich ihn hier zurechtstutzen. Jens, das war eine Katastrophe. Konstantin Clemens Möstl war ein überragender Torwart in diesem Turnier. Punkt.
Also ganz ehrlich, in der Vorrunde hat er keinen Ball gehalten und dann haben ihn die Deutschen warm geschossen und danach war es gut. Olli, hast du, ich meine, natürlich bist du, ich weiß, du interessierst dich oder du kümmerst dich auch beruflich um Tennis, aber natürlich zweite Liga. Diese Handball-Europameisterschaft, wie hat sie dich auf Neudeutsch abgeholt und wo?
Die Stimmung in den Arenen, diese Unterstützung der Mannschaft, diese Lust daran, auch schwarz-rot-goldene Feste zu feiern, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise mit einer Form von Nationalismus aufgeblasen gewesen wäre. Das war ein natürlicher Patriotismus, eine Unterstützung für das Team. Das ist mir wirklich ans Herz gegangen. Das fand ich total super und klasse. Ich finde, wir haben eine Mannschaft, die eine Europameisterschaft gespielt hat, die im Ergebnis eigentlich im Endeffekt eigentlich fast optimal gewesen ist. Ich meine, wir haben gegen Kroatien verloren, wir haben gegen Dänemark verloren, wir haben gegen Frankreich verloren, wir haben gegen Schweden verloren und gegen Österreich nur in Anführungszeichen unentschieden gespielt, sind trotzdem auch Platz 4 gelandet. Das ist dann im Endeffekt vom Ergebnis gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass wir noch ein Stück weit weg sind wirklich von den Medaillen und Fleischtöpfen. Ich hoffe, dass sich das Team noch für die Olympischen Spiele qualifiziert als Gruppe insgesamt. Gefällt mir das unglaublich. Ich habe vor allen Dingen die U21-Weltmeisterschaft, weil sie teilweise auch in Hannover ausgetragen worden ist, sehr intensiv verfolgt. Und sie sind ja mit Justus Fischer und Renas Uschins von den Recken mit dabei gewesen, einige, die halt hier in Hannover spielen. Timo Kastening hier ausgebildet, Kai Häfner hier damals Nationalspieler geworden und so weiter. Also da ist auch eine regionale Verwurzelung mit dabei. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen entfernt, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber der Enthusiasmus, die Unterstützung und das ganze Fanfest drumherum, das fand ich überragend.
Ja, also ich war nur in München. Wir sprechen da noch ausführlich über Handball. Thomas war ja auch in Köln. Und jetzt muss ich doch den Bogen, ich möchte den Bogen finden zum Fußball. Thomas, am Freitagabend, als die Deutschen gegen Dänemark dann das Halbfinale verloren hatten, warst du auf dem Betzenberg, am Betzenberg, hast dort den FC Schalke 04 gesehen, hast die Schalke natürlich auch davor bei der Heimniederlage gegen den HSV gesehen. Und bevor wir zum HSV kommen, da hat Oliver einiges zu erzählen, weil er den HSV kommentiert hat zu Hause gegen Karlsruhe. Aber ich habe ja einen sehr aufrechten Schüler, der Maxim, der sich den Farbton von Schalke 04 auf seinen Unterarm tätowiert hat, also den Farbcode für diesen Farbton. Wie viel Sorgen muss sich der Maxim über Schalke 04 machen? Ich meine, sehr große Sorgen, Thomas.
Ja, ich würde sagen, dass es die 7 Punkte kurz vor der Winterpause, da hat man gedacht, das hat sich alles stabilisiert. Es hat sich gar nicht stabilisiert. Es war gegen den HSV ordentlich, trotzdem eine verdiente Niederlage. Und es war am Freitagabend desaströs, weil man eigentlich gemerkt hat, als das 1-1 gefallen ist in diesen 10 Minuten rund um dieses Tor, wie verunsichert Lauter noch war. Okay, die scheinen jetzt mit gestern Abend dann den Turnaround endgültig geschafft zu haben. Und wenn du mal die Mannschaftsteile durchgehst, dann wird es dir erst richtig schwindelig. Also Fährmann ist, glaube ich, seit einiger Zeit über seinen Zenit hinweg. Ich glaube, es deutet sich auch wieder der nächste Torwartwechsel an. Du hast eine Abwehr, die kein Tempo hat. Du hast im Mittelfeld eine Ansammlung von angeblich Spielern wie Tempelmann und Seguin, die den Unterschied machen sollten, die aber alle, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die haben letztlich keine Ideen, die haben dann auch kein großes Tempo, da spielt jeder für sich so ein bisschen hin und vorne hängt Terodde total in der Luft. Dieser Kader ist total schlecht zusammengestellt, hat keine Kreativität, außer Uwe Traogo. Und ich muss sagen, wenn du das drumherum dir anguckst, Karel Gerhard ist ja eigentlich ganz gut gestartet. Jetzt scheint das auch fast schon wieder verpufft zu sein. Und du hast einen Trainer, der im Moment, also der versteht alles, aber nur Englisch spricht. Und du hast einen Sportdirektor mit Marc Wilmots, der ein alter Recke und Held ist, der aber auch lange weg war, der das noch nie gemacht hat. Wer spricht für den Verein eigentlich im Moment? Und dann hast du noch Leute wie Asamoah, wo keiner weiß seit Jahren, was der überhaupt macht. Ich kenne echt ganz viele, die brutale Angst haben vor der Relegation gegen Rot-Weiß Essen. Und eins sei ja auch noch gesagt, die wirtschaftliche Lage ist so desaströs, dass Schalke wahrscheinlich noch nicht mal eine Lizenz für Liga 3 bekommen würde. Also man muss sich echt ganz, ganz große Sorgen um einen großen deutschen Fußballverein machen.
Olli, gerade die Geschichte mit Ralf Fährmann, finde ich, ist das nicht auch sinnbildlich für Vereine, dass sie aber doch am Ende des Tages eine Symbolfigur unter Anführungszeichen brauchen, auch wenn Fährmann schon länger jetzt nicht in Form zu sein scheint?
Da auch auf dieser Position hat der FC Schalke ein Problem. Aber insgesamt würde ich schon vor allen Dingen dem folgen, was Wegiger da gerade gesagt hat. Das Gesamtkonstrukt funktioniert so nicht. Und wenn du dann auch nochmal geblickt hast darauf, für mich auch wesentlich halt der Punkt, irgendwie was Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung angeht, ich habe immer wieder gehört, der Kader hat eine Riesenqualität, der Kader hat die Qualität eigentlich, in die erste Liga wieder aufsteigen zu müssen. Schalke 04 ist eine Mannschaft, die oder ein Verein, der auf allen Positionen im höchsten Maße professionell aufgestellt ist. Da muss ich sagen, das zeigt sich mir überhaupt gar nicht. Und wenn du jetzt in der Winterpause als Laie Darko Schulinov zurückholst, bei aller Liebe und Ehre, das ist ein Mann, der vor nicht allzu langer Zeit eine schwere Sepsis hatte, dann wirklich lange nicht spielen konnte. Das ging ihm wirklich nicht gut. Jetzt hat er 4 Monate am Stück bei Burnley trainiert und da in der zweiten teilweise eben mitgewirtschaftet. Jetzt kommt er dann rein, schreibt da fast so ein bisschen wie ein Märchen, weil er nach 5 Minuten dann gleich den Ausgleichstreffer erzielt. In der Tat, Kaiserslautern dann erstmal ein bisschen irritiert ist von der Angelegenheit, dann aber auch wieder schnell zurückkommt. Schalke 04 hätte dringend in der Abwehr, im Zentralen und auch auf den Außenverteidigerpositionen was machen müssen. Da sind einige Bereiche sind wirklich echt so besetzt, dass das am Rande der Zweitligatauglichkeit wandelt.
Erstligatauglich, Thomas, ist der HSV, kein Zweifel, aber Und deine Frage geht, glaube ich, bezüglich des dritten Tores, das Karlsruhe in Hamburg geschossen hat, von Oliver Seidler kommentiert. Ich habe es nicht gesehen. Thomas, paint me a picture, please. Was war an diesem dritten Tor so besonders, dass der HSV gegen Karlsruhe einstecken musste?
Also es ist sicherlich erstklassig besetzt nach vorne. Also Benesch, Reis, Glatzel, das ist richtig stark. In der Winterpause wird gesagt, und ich bin keiner, ich sehe viele Verdienste, die Tim Walter hat, aber ich sehe auch, dass es halt nach hinten Defizite gibt. Dann heißt es bei der Analyse, wir müssen im Wintertrainingslager ansetzen. Ich finde, auf Schalke war das ordentlich, aber gegen einen wirklich auch im Moment limitierten Gegner. So, und dann gehst du in das Spiel gegen Karlsruhe. Ganz eigenartige Stimmung am Anfang, weil überhaupt keine Emotionen da. Das braucht die Mannschaft vielleicht in einem Heimspiel. Und dann liegst du ganz schnell 2-0 zurück. Da kann man dann sicher auch darüber sprechen, wann Muheim zu früh wieder da, hätte Haier nach seiner ordentlichen Leistung nicht hinten bleiben sollen. Dann machst du aber das 2-2 und bist, wie Oliver das ja auch gesagt hat, eigentlich so gut im Spiel drin, dass du vor der Halbzeit das 3-2 machen musst. Jetzt stelle ich mir vor, und ich habe selber vierte Liga gespielt, was ist in der Kabine los? Da ist doch normal das Ding, Jungs, jetzt aufmerksam, jetzt machen wir so weiter, wir zeigen denen direkt, was los ist. Dann kommst du aus der Halbzeit und nach 46 Sekunden geht Bubu Tsivase, der Georgier, der geht durch drei Leute durch. Also ich schwöre dir, ich habe das gesagt, wenn Olli und ich nach einem durchzechten Abend in einer griechischen Taverne in München uns auf den Platz stellen, morgens mit 1-6 auf dem Kessel, und du hier im Fußball stehst als Muheim links noch daneben, dann kommt der Tsivase nicht so durch uns durch, wie der das gegen Ambrosius, Ramos und Muheim schafft. Das war das skandalöseste Tor in 45 Jahren HSV-Geschichte. Das war noch schlimmer für mich als dieses Eigentor von Fernandes. Ich kriege jetzt schon wieder Puls, wenn ich dran denke. Und ich bin ja normalerweise großer Ambrosius-Fan, aber ich weiß gar nicht, was ich dem für eine Note geben soll, für das, was da am Wochenende passiert ist. Und da kann ich als Trainer auch nicht immer sagen, das sind individuelle Fehler. Irgendwann bin ich als Trainer auch dafür verantwortlich, dass diese Anzahl der individuellen Fehler verringert wird.
Olli, du hast es kommentiert. Was kannst du anfügen?
Ich kann erstmal lauter Ausrufezeichen dahinter setzen und dann eigentlich nochmal nur ein Stück weit ergänzen, dass man, wenn man den Blick auf die Offensive richtet, sagen kann, der HSV kann vorne gar nicht so viel aufbauen, wie sie mit dem Arsch hinten einreißen. Also das ist einfach, wenn du in einem Heimspiel im Volkspark drei Treffer erzielst, dann musst du eigentlich extrem nah an drei Punkten sein. Also es muss dann eine absolute Ausnahme sein, dass du möglicherweise nur einen Zähler holst. Dass du aber dann mit null vom Platz gehst, das ist natürlich ein Treppenwitz. Das ist schon, ja, die Frage, Tim Walter, wie jetzt gesagt, es ist eben jemand, der das geschafft hat, dass die Mannschaft zu 100% seinen Spielstil lebt. Er ist in der Lage, eine Kabine in Flammen zu setzen. Er ist jemand, der eine Wagenburg-Mentalität geschaffen hat. Die Mannschaft, und das kann man ihm ja nicht ankreiden, folgt ihm zu 100%. Sie wollen das ja umsetzen. Aber das, was er versucht umzusetzen, ist mein Gefühl, das kannst du mit Spielern der Qualität bei Manchester City umsetzen. Aber wenn du von hinten heraus immer alles überspielen musst, nicht auch mal praktisch über etwas drüber spielen darfst, wenn es Pressing angeht. Wenn du in Situationen, wo du nach vorne spielst, hinten heraus auch im Übergang keine Muster hast, sondern jeder darf und soll auch positionsfremd agieren, dann ist das so, dass sich immer so viel auf dem Platz in der Situation als Individuum entscheiden muss. Und ich kann nicht in ein Muster zurückfallen und sagen, okay, jetzt läuft es gerade nicht, jetzt spielen wir einfach das, worauf wir uns verlassen können. Und da habe ich das Gefühl, dass sie da weiter ins Wanken geraten. Die haben einen Kader der Qualität. Dieser Kader muss eigentlich die Liga dominieren. Und sie müssen auch, also eigentlich müssen sie Meister werden, aber erst dann Zweiter auf jeden Fall. Und wenn du da stehst, wo du jetzt stehst, hast du als HSV keine Argumente. Und das Platz 4.
Tja, dann zwei Dinge noch zur zweiten Liga. Mir wird immer erzählt, auch von Stefan Hempel, der sich ja auch hauptberuflich, man möchte meinen, damit bestellt, wie gut Marcel Hartl ist. Mir ist er über Jahre nicht aufgefallen, er hat bei Köln gespielt. Thomas, St. Pauli ist im Moment auf Platz 1, sind jetzt gegen Düsseldorf rausgeschieden, wo prägnanterweise Marcel Hartl dann entscheidenden Elfer verschossen hat. Aber ich kannte den überhaupt nicht so richtig. Wie gut ist Marcel Hartl? Warum spielt er bei St. Pauli? Wird er St. Pauli in die erste Liga tragen?
Also Marcel Hartl ist ein Spieler, der auf jeden Fall erste Liga spielen kann, der auch schon bei Köln, Bielefeld und Union phasenweise das immer wieder gezeigt hat. Ich glaube, dass St. Pauli gerade spielt, auf ihn wirklich zugeschnitten ist. Ist, by the way, auch echt ein sympathischer Typ. Was ich ein bisschen befremdlich fand, dass er, das hat man ja ganz deutlich gesehen, nach dem Spiel gegen Düsseldorf keine Interviews geben wollte. Das gehört dann als Kapitän meiner Meinung nach auch dazu, wenn man eigentlich so durch die ganze Saison durchgetragen wird. Sie spielen auch einen sehr konzeptionellen Fußball. Ich glaube auch, dass St. Pauli bis zum Schluss oben bleibt. Ich muss allerdings auch feststellen, dass es doch einige Problemfelder gibt, die gerade im Moment hausgemacht sind. Andreas Bornemann hat ja vor 2 Jahren diese Vertragssituation damals gehabt, rund um Leistungsträger und rund um Timo Schulz und um den DFB-Pokal und Prämienregelungen. Und dann sind sie ja doch nicht aufgestiegen. Ich finde, hier darf man auch mal nachfragen bei allen Lobeshymnen bei Fabian Nutzer. Der ist jetzt seit einem Jahr Cheftrainer. Der wurde als 29-Jähriger zum Cheftrainer gemacht. Jetzt will er unbedingt eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga. Hashtag, ich weiß, das gibt es nicht, aber auch mal Dankbarkeit im Verein gegenüber. Und das darf man auch mal sagen, weil ja alle immer Hürzeler so als Gegenentwurf zu Tim Walter gelobt haben. Also erstens mal war es am Dienstag, glaube ich, die schwächste Saisonleistung. Und zweitens, wenn ich als Trainer nach einer Sperre zurückkomme in der Liga und fliege dann wieder vom Platz. Also der wirkt nach außen hin harmloser, benimmt sich auf dem Platz, aber auch oft wie eine offene Hose. Und ich glaube, dass es auf St. Pauli auch ganz schön unruhig wird in der Rückrunde. Allerdings, sie haben Vorsprung, sie haben ein toll funktionierendes System. Wird interessant sein, das zu beobachten.
Olli, wer wird der nächste Aufsteiger sein? Weil was ich halt interessant finde, ist die Arbeit, die Alexander Zorniger in Fürth leistet. Es führt nicht nur tabellarisch, sondern auch in deinem Wahrnehmen. Möglicherweise sogar der zweite Kandidat nach St. Pauli.
Also erstmal kann man da schon mal unterstreichen, dass die zweite Liga einfach die sensationellste zweite Liga ist, die wir jemals hatten. Wahrscheinlich ist es weltweit das Coolste, was man überhaupt haben kann als Unterhaus. Und insofern ist das einfach auch eine Riesenfreude, das zu verfolgen. FC St. Pauli ist, haben wir ja auch eben gerade gehört, in Anführungszeichen auch nur 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt als Spitzenreiter. Ja, sie haben noch kein Spiel verloren, haben aber auch schon 9 Mal unentschieden gespielt. Und muss mal gucken, wie sie dann jetzt dementsprechend auch mit so einem kleinen Rückschlag wie einer Niederlage im DFB-Pokal umgehen. Und dass dahinter dann dementsprechend bis, also in Sachen Relegationsplatz vielleicht sogar Hannover 96, ich glaube 7 Punkte hinter Holstein Kiel, ja, ist so, als Sechster entfernt, da eben auch noch bei der Musik dabei sind, finde ich super. Fürth, muss ich sagen, ist bei mir, habe ich Alexander Zorniger im Blick, habe ich die Art und Weise, wie er Ideen umsetzt, im Blick. Nicht ganz auf dem Radar, aber grundsätzlich finde ich, und das zeigt sich ja auch bei ihm, schau mal in der zweiten Liga nicht so sehr auf die erzielten Tore, sondern na, da hätten wir Fortuna Düsseldorf zum Beispiel mit 40 Treffern als Mannschaft mit den meisten Toren. Schau mal auf das, was die Abwehrreihen in der Lage sind zu leisten, was eine Idee von Fußball in der Lage ist, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Und da ist Fürth eben auch ganz, ganz weit mit vorne. Und in den vergangenen Monaten gerade man noch mal mehr, weil sie sich da noch mal ein Stück weit entwickelt haben. Ich finde Fürth super spannend und kann mir das sehr gut vorstellen, dass die da auch lange mit dabei bleiben. Sehe das aber insgesamt so noch weiter als 5-Kampf.
Es bleibt spannend in der herrlichsten zweiten Liga der Welt, bei uns auch. Kurze Pause mit Oliver Seidler und mit Thomas Wagner.